Wer Angst hat, dass wir in diesem Führerbier nur über Zahlen reden und es nur um Zahlen geht, den kann ich beruhigen. Wir reden viel mehr über die grossen Fragen der Zeit, die Herausforderungen, die sich für uns stellen. Und das machen wir mit dem Hendrik Budliger. Er ist von Beruf Demoskop, das heisst, er wertet den ganzen Tag Zahlen aus. Ganz herzlich willkommen im Führerbier.
Vielen Dank, Herr Keller, für die Einladung. Vielleicht noch ganz kurz, ich bin ein Demoskop, ich bin Demograf.
Gut, da sieht man, dass ein Dr. Phil, wo ich bin, nicht mal das zustande bekommt, aber so ist es halt.
Nein, das macht gar nicht. Also Demoskop ist auch eine Firma, die auch demografische Analysen macht. Wir arbeiten auch mit denen zusammen. Aber wir heissen Demografik und wir sind Demografen.
Dann haben wir das doch geklärt zum Anfang von dieser Sendung. Über was wollen wir reden? Ich habe es schon ein bisschen angedeutet hier im Führerbier. Wir wollen uns Zeit nehmen über die Frage, wie machen wir das, dass wir immer älter werden? Was heisst das für unsere Gesellschaft, für die Arbeitswelt, aber auch für das soziale Gefüge? Um das wird es gehen, also nicht nur um Zahlen. Zahlen sind eigentlich die erste Erkenntnis und dann stellen wir uns die Frage, was machen wir jetzt damit? Das Führerbier wird wie immer präsentiert von der Biermanufaktur Biertel auf dem Dreispitz. Da innen ist es sau heiß im Büro. Es gibt nichts Schöneres als jetzt ein Kiels Bier zu trinken.
Das sehe ich auch so.
Führerbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Biertel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Biertel. Sinnvoll. Anders.
Herr Budliger, bevor wir ins Thema reingehen, hier im Führerbier, wer sind Sie?
Also mein Name ist Hendrik Budliger, ich komme von Basel, das heisst, ich bin in Basel geboren. Ich bin in Münchenstein aufgewachsen, habe hier das Gym gemacht in Münchenstein und bin dann auf St. Gallen, habe dort Wirtschaft studiert und dann bin ich 10 Jahre in Zürich gewesen. Ich glaube, man hört es nicht unbedingt. Und habe dort vor allem bei Unternehmensberatungen geschafft, immer im Bankenbereich. Bin dann zurück auf Basel, habe hier für eine Privatbank arbeiten. Und dann vor 5 Jahren habe ich Demografie gegründet.
Das ist ein Schritt, den Sie gemacht haben, den kenne ich relativ gut. Sie haben sich selbstständig gemacht, mit vollem Risiko.
Ja, das ist richtig. Also mir hat einfach den demografischen Wandel etc. habe ich einfach immer besser verstehen. Und ich habe jetzt das Gefühl gehabt, wir reden viel darüber, aber es wird zu wenig rausgeschafft. Was heisst denn das genau? Was bedeutet denn das? Wann kommt das? Wie wird uns das betreffen? Und das wollte ich besser verstehen, habe da viel gelesen, viel gegoogelt und habe die Antworten, die ich gesucht habe, nicht gefunden und habe dann irgendwann gedacht, okay, wenn das noch nicht gemacht worden ist, dann muss ich das machen.
Wie muss man sich jemanden vorstellen, der sich den ganzen Tag mit Zahlen auseinandersetzt? Wie sieht so jemand aus? Das kann ich kurz vorne wegnehmen. Sie haben eine Brille, Sie haben einen coolen Bart. Man kann ja das Foto anschauen auf primenews.ch.
Danke, danke.
Ich will es jetzt nicht diskriminieren, das ist ja jetzt eine Herabsetzung aufs Äußerliche, das wollen wir da sicher nicht machen. Nein, vielleicht noch, ist das ein Hobby? Also ist das schon immer so gesehen? Haben Sie als Kind auch schon mit Zahlen jongliert? Oder hat es das wirklich einfach gegeben, dass Sie in diesen Beruf reingewachsen sind? Dass Sie mehr Potenzial erkannt haben?
Ja, ich bin da sicher reingewachsen. Mich hat das sicher interessiert. Ich kann nicht argumentieren auf einer Ebene, irgendwann passiert irgendetwas und das wird ganz extrem, sondern ich wollte argumentieren in einer Art, wo man kann sagen, plus 3% in 5 Jahren etc. Und darum ist der Zahlenteil schon sehr wichtig. Aber Sie haben das sehr gut am Anfang gesagt, es geht bei uns sehr viel um Zahlen. Bei uns, wir sind alles ein bisschen nerdisch unterwegs und wir verstehen das auch gar nicht irgendwie als Schimpfwort. Auch im Humor etc. Wir arbeiten gerne mit Zahlen, aber wir wollen dann auch verstehen, was sind denn die Geschichten hinter diesen Zahlen? Wie passen denn die Zahlen zusammen? Etc. Und das ist auch das, was uns antreibt, das finde ich mir spannend.
Damit man sich da noch ein Bild machen kann, was Sie genau machen, ein Beispiel, da werden wir auch zusammen dabei sein. Es gibt im November einen Anlass von der Helvetia-Versicherung und es geht dort darum, dass man analysiert, was bedeutet es, wenn die Leute älter werden für das Anlagewesen. Also wie soll ich noch anlegen, wo soll ich anlegen, in einer Gesellschaft, die immer älter wird. Das ist ein Beispiel, oder, das zeigt, warum man ihre Statistiken auch braucht.
Ganz genau. Und als ich in der Bank geschafft habe, habe ich im Asset Management geschafft. Das heisst, da geht es eben um Anlagen. Und da ist ja genau die Fragestellung. gewisse Firmen werden mit ihren Produkten profitieren davon, dass es mehr alte Leute gibt. Gewisse Firmen sind international tätig, eben auch in Märkten, die weiterhin stark werden wachsen. Also zum Beispiel Europa schrumpft schon. Also Europa als Ganzes wird schon kleiner. Die erwerbstätige Bevölkerung in Europa, also im erwerbstätigen Alter zwischen 20 und 64, werden schon weniger. 2,7 Millionen das Jahr in Europa. Und dadurch werden sich Verschiebungen geben und eben auch im Aktienmarkt, weil gewisse Firmen werden profitieren von dieser Alterung. Andere werden eben das Nachsehen haben oder werden sich neu müssen positionieren. Und das sind genau Fragen, die wir werden diskutieren an diesem Event. Was es eben auch heisst für den Anleger oder was es auch heisst für einzelne Firmen.
Gut, und jetzt einfach noch, damit ich es noch verstand, ein bisschen mehr und die Leute, die zuhören, auch ein bisschen verstehen, ihren Alltag sieht wie aus? Also sie gehen am Morgen um 8 Uhr ins Büro und dann machen sie Statistiken machen, oder? Also, manchmal, ich frage mich noch, was machen sie denn?
Ja, also ist sehr, nein, ist eine sehr gute Frage. Also, wir haben wirklich so angefangen bei mir am Esszimmertisch und haben uns überlegt, aha, jetzt demografischer Wandel und was heisst das jetzt und wie kann man jetzt so ein Geschäftsmodell daraus machen? So haben wir wirklich angefangen. Und jetzt haben wir ein klares Offering. Also wir machen Fachkräftemangel, wir können den Fachkräftemangel quantifizieren für die Zukunft auch für einzelne Branchen, für einzelne Berufe. Wir sind jetzt gerade an einer spannenden Studie im Bereich Life Science, sehr relevant auf Basel, wo es darum geht, wie werden sich jetzt gewisse Berufe oder eben Fachkräftemangel in einzelnen Berufen in einem Life Science, wie wird sich das weiterentwickeln. Das ist quasi ein Thema, das wir haben. Dann ein zweites grosses Thema sind Immobilien. Das heisst, junge Menschen oder Menschen im familienbildenden Alter, die eher Immobilien kaufen. Dann Menschen, die dann eher ein bisschen älter sind oder eben 65 plus sind, die eher Immobilien verkaufen. Was passiert jetzt, wenn wir irgendwann dann mehr haben im Verkäuferalter als im Käuferalter? Was passiert dann mit dem Immobilienpreis? Oder was heisst das eben auch für eine Bank als Hypothekargeberin, wenn es so Verschiebungen gibt? Und die Verschiebungen sind sehr unterschiedlich, je nach Region. Und das haben wir alles ausgerechnet.
Gut, also es ist sehr, sehr vielseitig. Wie ich gesagt habe am Anfang, eben, es geht um Zahlen, aber es zeigt eben, was in der Draht dann eigentlich Dimensionen sind. Dann möchte ich jetzt gerne anfangen. Reden wir über ein gesellschaftliches Phänomen. Da sind Sie auch in den Medien gekommen, konkret in 20 Minuten in einem Beitrag, wo es darum gegangen ist, dass 2023, also das letzte Jahr, mit 80'000 Geburten in der Schweiz die tiefste Geburtenrate verzeichnet worden ist, seit man die Statistik überhaupt macht. Und dann sind sie vorgekommen, man hat sie gefragt, sie haben die Zahl auch genannt und sie haben sie eingeordnet. Und jetzt wird es eben interessant. Sie haben gesagt, wenn sie korrekt zitiert worden sind, weiß man nie in den Medien, aber ich nehme jetzt mal an, das ist korrekt gesehen. Sie haben gesagt, dass einer der Gründe darin liegt, dass der Zukunftspessimismus in der Gesellschaft ausgeprägt ist. Also das heisst, die Leute jetzt, die im Alter sind, wo sie können ein Kind auf die Welt bringen und großziehen, die sagen sich ganz bewusst, hey, die Welt ist so düster, ich mache es nicht. Ist das richtig?
Ja, das habe ich so gesagt und da bin ich richtig zitiert worden. Und das ist tatsächlich so ein bisschen die Quintessenz von eben dieser Fragestellung. Ich war auch in Konferenzen gesehen, ich habe auch geredet mit Demografen aus Deutschland, von Österreich, aus Skandinavien, weil überall sind Geburtenraten zurückgegangen. Also es ist nicht nur etwas in der Schweiz, sondern sogar weltweit. Und gerade die skandinavischen Länder haben quasi sehr viel richtig gemacht. Also eben auch mit Entlastung von Familien, gerade bezüglich Kindkrippen, die eben staatlich dann finanziert sind etc. Wo man muss sagen, die machen sehr, sehr viel richtig und trotzdem sind dort Geburtenraten auch runtergegangen. Und jetzt fragt man sich, ja, macht denn das überhaupt, also hat das gar keinen Einfluss oder was ist da? Und ich glaube, es ist wie ein überlagender Trend, eben Zukunftspessimismus, der einfach dazu führt, egal wie gut oder schlecht man das jetzt macht, familienpolitisch, dass die Geburtenraten jetzt überall runtergegangen sind. Und auch wenn ich rumfrage, glaubst du, ich frage dann immer wieder die Leute, glaubst du, in 10 Jahren ist es besser oder schlechter? Sagen alle schlechter.
Ja, das nehme ich also wahr. Wobei man sich vielleicht kann fragen, ist das nicht immer schon so gesehen? Also, hat es mal eine Zeit gegeben, wo die Leute gesagt haben, in 10 Jahren ist es besser?
Ja, also in der Generation von unseren Eltern ist das schon so gesehen. Oder ist auch eine Erwartungshaltung gesehen, dass immer alles besser wird? Hm. Würde ich schon so sagen. Also, ich glaube, man romantisiert sicher auch irgendwie die eigene Jugend und sagt, ja, früher, als ich jung war, war alles toll gewesen. Aber trotzdem, ich glaube, so eine Zukunftshoffnung ist eigentlich schon besser gesehen als heute. Und da hat es sicher Schwankungen gegeben, aber ich glaube heutzutage ist sie nicht so gut, leider.
Muss ich nochmal zur Sicherheit einfach fragen, ist das jetzt eine Statistik, wo Sie sich darauf beziehen, wo irgendwie die Zukunft Pessimismus gemessen hat? Oder ist das subjektiv Ihre Wahrnehmung?
Nein, also das ist ganz klar subjektiv meine Wahrnehmung. Und da kann ich auch falsch liegen. Und ich bin ganz sicher, dass wir da zum Glück auch ganz viele Leute widersprechen. Und, aber das ist vielleicht so auch ein bisschen, wie wir arbeiten. Wir haben vielleicht einmal eine Idee oder eine These und werfen das mal in den Raum und schauen, gibt es denn da Studien, gibt es denn da Statistiken? Und dann fangen wir einfach damit zu arbeiten und dann die wir uns sehr gerne immer in einer besseren Meinung belehren.
Es gibt ja ein Sorgenbarometer, das ist sehr bekannt, das ist immer Krankenkasse ganz oben oder oft oben. Wäre ja mal interessant, so einen Indikator zu schaffen. Also der Pessimismus-Indikator oder vielleicht positiv ausgedrückt der Optimismus-Indikator, wo es ein bisschen einen Nennwert gibt. Aber ich muss sagen, ich erlebe es auch so, vor allem der Ausbruch vom Ukraine-Krieg. Die Krisen, die halt jetzt halt auch näher sind, als vielleicht wenn es irgendwo in Südamerika wäre, sehen Sie es denn persönlich auch so? Sind Sie auch pessimistisch für die Zukunft?
Eben das mit dem Sorgenbarometer ist auch spannend, weil es gibt auch den Chancenbarometer. Und da bin ich sogar auch eingeladen worden im Expertengremium. Und das finde ich ganz toll, eben, dass man nicht nur über Sorgen redet, sondern auch Chancen. Da geht es jetzt das Jahr eben auch um die 10 Millionen Schweiz. Und man versucht da eben, die 10 Millionen Schweiz eben auch als Chance zu verstehen. Und das finde ich immer wichtig. Also es gibt immer Herausforderungen, es gibt Risiken, aber es gibt auch immer Chancen. Und wenn man genau anschaut und wenn man Chancen sehen will, dann sieht man auch ganz tolle Chancen. Und damit möchte ich eigentlich auch Ihre Frage beantworten. Ich sehe grosse Herausforderungen für die Politik, für die Gesellschaft, für die Wirtschaft. Aber ich sehe auch tolle Chancen, gerade wenn man die Zukunft probiert antizipieren.
Wie ist denn das? Wie viele Kinder müssten auf die Welt kommen? Das ist die sogenannte Fertilitätsstatistik. Also richtig gesagt?
Ja, Fertilitätsrate,
richtig. Ich finde das ein schreckliches Wort, Fertilitätsrate. Ja. Also es klingt für mich nach Industrie. Aber wie viele Kinder müssten durchschnittlich pro Eltern auf die Welt kommen, damit es ausgeglichen ist? Also das heisst, dass die demografische Wandel nicht so wäre, dass man immer älter, aber dass das sich wird ausgleichen. Und wie viel ist es heute?
Ja, also da sind wir jetzt mit dem Thema drin. Die Zahl ist 2,1.
Was müsste der Wert sein? In der Schweiz oder in Europa?
Also das müsste ganz allgemein der Wert sein, 2,1. Und die 2,1 berechnen sich wie folgt. Also man sagt eben Mutter, Vater, wenn die zwei Kinder haben, dann werden quasi Mutter, Vater ersetzt. Jetzt sterben unglücklicherweise natürlich auch ein paar Kinder, bevor sie selber Kinder haben. Und darum braucht man nicht nur 2, man braucht 2,1. Und das ist einfach so ein Wert, den man nimmt. Und jetzt ist es eben so, wir in der Schweiz, wir sind weit drunter. Also wir sind jetzt bei 1,33. Unsinkend. Und also wir sind weit weg von diesen 2,1. Wir sind in ganz Europa weit weg. Es ist jetzt sogar so, dass nach den UN-Prognosen wird die ganze Welt unter die 2,1 rutschen. Ich glaube ab 2030. Also auch relativ bald.
Also auch Afrika?
Ja, also nicht Afrika selber, sondern der Durchschnitt von der ganzen Welt. Und das bedeutet dann eben natürlich, dass dann die ganze Weltbevölkerung dann irgendwann auch wird stagnieren. Alles, was ich gesagt habe, muss man jetzt noch berücksichtigen, dass jetzt die Personen im älter werdenden Alter, also in dem Alter, wo man älter wird, sind schon quasi zu wenig. Das heißt, wir müssen noch mal deutlich mehr haben, wenn wir quasi das Ziel, was Sie gesagt haben, möchte erreichen, dass man eine stabile Altersstruktur anbekommt.
Das war der richtige Begriff gewesen, genau.
Ja.
Ja. Jetzt, eben, spannend ist in der Analyse, in dem Beitrag mit 20 Minuten, da haben Sie auch gesagt, es ist halt auch so, dass du heute, wenn du ein Kind bekommst, schon älter bist im Durchschnitt als früher. Die Ausbildung geht länger und die Kosten für die Kinder sind halt auch höher. Und das ist jetzt spannend, die Statistik, weil das führt sofort zu politischen Ableitungen. Also das sehe ich sofort, jetzt ist einem Artikel vorgekommen, da haben ich gerade Politiker Ideen, was man jetzt zu machen hat. Das heisst, mit Ihrer Arbeit beeinflussen Sie maßgeblich Politik?
Es gibt Politiker, Politikerinnen, die von uns zukommen, die auch das Thema Demografie besser möchten verstehen. Dass wir wirklich Politik beeinflussen, so würde ich vielleicht im Moment nicht gehen, aber das ist sicher ein Ziel, dass wir das Thema publik machen, dass wir das Thema diskutieren. Das ist etwas, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Wir wollen nicht die sein, die es besser wissen. Wir wollen die sein, die das Thema eben in die Presse bringen, das Thema diskutieren. Wir probieren das Thema immer ein bisschen besser zu verstehen.
Wie oft schaffen Sie es nicht, dass Sie Ihre Meinung nicht reinbringen, dass Sie zurückhaltend bleiben?
Wir dienen auch im Team, das immer wieder besprechen. Es ist sehr wichtig für uns, dass wir nicht politisch sind. Wir reden immer über Ausländer. Es geht bei uns immer um Zuwanderung und Abwanderung, um Kinder, um Ältere, um Jüngere. Und es ist ganz wichtig, dass wir nicht irgendwie politisch sind und nicht politisch wahrgenommen werden. Ich bin sehr politisch neutral. Also unter uns gesagt, ich bin vielleicht in Wirtschaftsthemen vielleicht ein bisschen mehr rechts und in sozialen Themen ein bisschen mehr links. Aber ich bin sehr unpolitisch und ich lasse alle anderen Meinungen gelten, fast alle. Und so sind wir auch alle als Team. Und wir geben uns sehr viel Mühe, dass wir Sachen wissenschaftlich formulieren und dass wir eben politisch nicht angegriffen werden oder instrumentalisiert werden. Da passen wir sehr gut auf.
Eben, aber interessant ist ja Ihre Erkenntnis. Die sind ja wertvoll und die werden eben verpolitisiert. Ich sage es mal so. Zum Beispiel Debatte darum, Kita. Kita ist etwas sehr Teures. Und jetzt, wenn natürlich die Aussage ist, dass es zu teuer ist, warum man keine Kinder in die Welt setzt, weil einfach die Kosten so hoch sind, kommt natürlich logischerweise von der linken Seite eine altbekannte Forderung, nämlich, dass dort einfach mehr gezahlt wird. Das ist eigentlich, wie man das in Basel fordert, von der linken Kitas gratis werden sogar. Wie gehen Sie denn damit um, wenn so eine Studie, die Sie wissenschaftlich erarbeitet haben, dann in den Medien politisch diskutiert wird? Sind Sie dann ein bisschen stolz? Oder geht es Ihnen oft dann auch in eine falsche Richtung, dass Sie finden, hey, aber das habe ich jetzt, und das wäre es eigentlich nicht gegangen. Wie ist das?
Mit dem müssen wir leben. Also absolut. Das ist etwas, das passiert. Wir machen unsere Arbeit so gut wie möglich. Wir argumentieren wissenschaftlich so gut, wie wir können. Und wenn dann, gerade in den Kommentaren, sehen natürlich die einen das so und die anderen das so. Und alle sehen sich bestätigt oder alle sagen uns, dass wir falsch sind. Aber mit dem können wir sehr gut umgehen.
Wie gehen Sie um mit der Glaubwürdigkeit oder mit dem Glaubwürdigkeitsstatus von Ihrer Branche? Vielleicht kann man den Vergleich jetzt nicht machen, weil das ist sicher unfair. Aber wir hatten gerade die AHV-Behörde, die Milliardenverschätzungen zugeben musste. Also, ich glaube nie, was der Bund sagt. Stimmt sowieso nicht. Oder es ist irgendwie um Milliarden falsch. Jetzt kommen Sie und sagen etwas voraus. Müssen Sie sich jetzt auch Sprüche anhören, dass es sowieso nicht stimmt?
Wir arbeiten natürlich sehr eng mit den verschiedenen Bundesämtern. Auch mit dem BSV.
Und das ist Bundesamt für Sozialversicherung. Das sind die, korrekt, die sich korrekt, auch mal korrekt in den Rechnungskurs hätten gehen. Sagen wir mal so, höflich.
Genau, und wir arbeiten sehr eng mit diesen Ämtern zusammen. Da geht's und wir machen da auch zusammen Studien etc. Und ich habe dort nur sehr kompetente und sehr, sehr tolle Leute kennengelernt. Gerade in dem Bereich vom BSV kann ich mich auch gar nicht weiter äußern, weil es sind eben zwei externe Institute noch angefragt worden und da sind wir auch eins davon.
Gut, aber lassen wir uns mal weg. Verstanden, kann ich es nicht machen. Aber allgemein, wie sehr wird angezweifelt, was Sie sagen? Also, oder ist es an sich, das Problem haben Sie vielleicht nicht, ist der Nennwert, das wird akzeptiert?
Also, eben, wir reden sehr schnell, also wir reden viel über Prognosen. Eben, wenn ist jetzt 10 Millionen in der Schweiz zum Beispiel? Das ist ein hochspannendes Thema und ich weiß es auch nicht. Also ich habe durchaus eben auch Gründe zum Annehmen, dass wir die 10 Millionen in der Schweiz vielleicht auch gar nicht erreichen. Und jetzt zum Beispiel gibt es neue Prognosen von der UN, wo auch davon ausgeht, dass die 10 Millionen in der Schweiz vielleicht gar nicht erreicht wird. Oder die UN formuliert das quasi ein bisschen eleganter. Sie sagen, es ist wahrscheinlicher, dass sie nicht erreicht wird, als dass sie erreicht wird. Aber wir wissen es nicht. Wir wissen es alle nicht, weil das ist völlig abhängig von der Nettozuwanderung. Da gibt es wiederum Gründe, dass die könnte steigen. Es gibt Gründe, dass das weniger könnte werden. Und von dem her, wenn man mit der Zukunft operiert, muss man eher mit Szenarien rechnen, man muss eher mit Wahrscheinlichkeiten argumentieren, weil das ist sehr, sehr ungewiss.
Retten Einwanderer aus Afrika die Schweiz, wenn wir schon bei diesem Thema sind. Das war ein grosser Titel in der Sonntagszeitung. Das ist im Mai erschienen, da sind Sie dabei gewesen, als Experte. Und man hat eigentlich 6 Punkte angeschaut, ich würde sogar sagen, mit 6 Thesen formuliert in dieser Zeitung. Hochspannend zum Lesen. Und reden doch jetzt über das grosse Thema von unserer Zeit, nämlich Zuwanderung, aber vor allem auch über, ja, wie es weitergeht in dieser Gesellschaft. Geben Sie uns doch mal ganz kurz eine Prognose, reden jetzt von der Schweiz, von der Alterung der Leute. Also wie sieht das aus? Wie viele Leute kommen jetzt auf jemanden, der pensioniert ist, der arbeitet, und wie wird das in ein paar Jahren sein?
Ja, also wir sind jetzt, haben wir, glaube ich, also ich habe jetzt so gerade nichts vor mir, aber haben jetzt, glaube ich, etwa 3:1, also 3 Erwerbstätige auf 1 Rentner. Und ich glaube, bereits in 10 Jahren sind wir bei 2:1.
Und drin ist mal 6:1 gewesen, ist das korrekt?
Das ist korrekt, richtig, ja. Und von dem her eben rein dadurch, dass wir jetzt einfach in ein anderes Verhältnis reinkommen, werden eben auch die Transferleistungen relativ auch sehr stark zunehmen. Die Gruppe von der Rentner wird stark steigen. Die Gruppe von der Personen im erwerbstätigen Alter zwischen 20 und 64 wird stagnieren, vielleicht sogar sinken. Und trotz Zuwanderung. Und das heisst, das wird uns vor Herausforderungen stellen.
Sie haben es zitieren lassen in diesem Artikel und haben gesagt, das ist nicht Brands bei dir gesehen. Was wollen wir sagen, es ist nicht bei Zweites gesehen, der auch
Studien gemacht hat. Genau, der Manuel Buchmann, der ist Projektleiter bei Demografik.
Okay, also das ist Ihr Mitarbeiter. Ja. Sie haben auch dort die Frage, ob Sie richtig zitiert worden sind, die Entwicklung als besorgniserregend bezeichnet. Wieso ist das besorgniserregend, wenn die Leute älter werden?
Also grundsätzlich, dass wir einfach älter werden, das ist nicht besorgniserregend, sondern das ist etwas Schönes. Das heisst, dass wir nicht sterben. Jeden Tag, wo wir älter werden, sind wir nicht gestorben. Das ist sehr schön. Und wir werden hoffentlich alle älter und hoffentlich werden wir alle sehr alt. Aber es kommen zu wenig Junge nach. Das heisst, nicht nur der einzelne Mensch altert, sondern wir als Gesellschaft altern auch. Eben, weil wir zu wenig Kinder haben. Und eben jetzt vorsichtig oder diplomatisch ausgedrückt, wir müssen uns als Gesellschaft jetzt entscheiden, wenn wir jetzt langsamer altern als Gesellschaft mit mehr Zuwanderung oder wenn wir jetzt einfach schneller altern mit weniger Zuwanderung. Und das ist dann schlussendlich eine Frage, die wir diskutieren als Gesellschaft und in der Politik.
Ich finde die Frage, oder respektive der Alltag, das Erlebnis und Diskussion in der Öffentlichkeit, die sind ja völlig quer zu dem. Man hat ja das Gefühl, dass ein unglaublicher Stress herrscht in der Stadt. Ich habe das subjektiv auch, wenn ich auf Zürich gehe, an einem Oben, wenn es schön Wetter ist, die Stadt ist knallvoll, für mich ist sie zu voll, das ist rein subjektiv. Wo in New York wohnt, wird es wahrscheinlich anders gesehen. Aber oder, da hat man das Gefühl, dass es zu viel ist, wir haben eine Zuwanderung, korrigieren Sie mich, über 100'000 Leute netto, die letztes Jahr in das Land gekommen sind, das ist eine Stadt. Und Sie sagen jetzt, ja, yeah, wie wollen wir es machen? Das ist interessant.
Das ist sehr interessant und das Thema ist gar nicht so einfach. Also jetzt reden wir mal über die Verdichtung in der Stadt. Zürich ist ein super Beispiel, Zürich als Stadt. Das heisst, Zürich hat 2022 gleich viele Einwohner gehabt wie 1962. Das heisst, in der Zwischenzeit, ja.
Also Zürich ist mal in den 60er Jahren viel grösser gewesen, habe ich es richtig verstanden?
Nein, gleich gross wie 2022. Ah. Und ist in der Zwischenzeit geschrumpft. Ja. Was passiert ist, die Haushalte haben sich verändert. Das heisst, man hat 1962 in der Stadt Zürich ein durchschnittlicher Haushalt gehabt von 2,9 Personen. Also 2,9 Personen in einer Wohnung. Und 2022 hat man 1,9 Personen gehabt. Das heisst, und inzwischen ist man jetzt weiter gewachsen in der Stadt Zürich. Aber eben, man hat wie so einen Sattel gehabt. Und das haben viele Städte gehabt, Basel hat das zum Beispiel auch gehabt. Also mit so einer Sattelbewegung, wo die Bevölkerung quasi runtergeht in der Stadt und dann wieder gestiegen ist. Und der Grund ist eigentlich, dass man anders wohnt. Das heisst, dass die Haushalte kleiner werden, dass weniger Menschen in einer Wohnung zusammen wohnen. Also eben, das ist halt auch, weil man weniger Kinder hat. Und darum sage ich, jawohl, der dichte Stress, ich erlebe das auch, aber der dichte Stress findet nicht in der Wohnung statt. Er findet im Verkehr statt. Auch vielleicht beim Einkaufen statt, aber nicht in der Wohnung. Die Wohnung hat sich entdichtet.
Aber eben, in der politischen Diskussion reden wir nicht darüber, wie wir noch mehr Zuwanderung bekommen, sondern wie wir weniger Zuwanderung haben. Das ist ja so ein das unangenehme Thema, wo viele Politiker auch so ein bisschen einen Bogen drum machen, weil es ist mir grusig und schneller als ist. Aber das wird bewirtschaftet, auch das Thema. Aber Sie dann in Ihren Studien darauf eingehen, wie schaffen wir es, eine ausgeglichene Altersstruktur zu behalten in dieser Gesellschaft. Und das geht eigentlich, wie Sie es richtig verstanden haben, nur mit mehr Zuwanderung, korrekt?
Eine stabile oder ausgeglichene Altersstruktur, das werden wir nicht mehr hinbekommen. Also wir werden jetzt als Gesellschaft immer älter. Die Frage ist, wie schnell wir jetzt immer älter werden. Und wir können das ein bisschen abbremsen mit mehr Netto-Zuwanderung.
Noch mehr Zuwanderung?
Jawohl. Und Das ist halt die andere Frage, also man kann mal die Gesamtbevölkerung anschauen und dann kann man sagen, 10 Millionen Schweiz ist eben auch etwas, was vielen Angst macht. Aber man kann sich auch das Gegenteil überlegen. Was heisst denn, wenn wir eine 10 Millionen Schweiz nicht erreichen, werden wir schrumpfende Arbeitskräfte haben? Wollen wir denn das? Das würde dann natürlich auch heissen, wir haben eine schrumpfende Wirtschaft. Das würde auch heissen, wir haben schrumpfende Steuereinnahmen. Wir brauchen aber doch mehr Steuergelder, wenn wir auch mehr Alte haben, etc. Und von dem her, es ist nicht eine einfache Lösung. Es gibt nicht jetzt die richtige Lösung und dann sind alle Probleme gelöst. Sondern wir haben da ganz verschiedene Faktoren, dann muss man sich überlegen, wie man das gewichtet und was man eigentlich möchte.
Und interessant ist ja auch noch, das haben Sie an einer Pressekonferenz mal gesagt, wo ich auch dabei war, beim Arbeitgeberverband Region Basel, wir können ja Zuwanderer irgendwo auch gar nicht so stark dann steuern, weil die Länder, die am meisten einwandern, haben ja genau das gleiche Phänomen. Also Deutschland, Italien, ich glaube Portugal, das sind ja Länder, die auch das gleiche Phänomen haben mit dieser Altersstruktur. Ist das korrekt?
Das ist korrekt und die haben sogar noch ein grösseres Problem. Das heisst, denen ihre Altersstruktur ist quasi noch schlechter als unsere, eben auch, weil viele schon ausgewandert sind. Das heisst, die werden umso mehr schauen, dass sie ihre Arbeits- und Fachkräfte im eigenen Land behalten. Und das heisst dann wiederum, dass es mich skeptisch macht, ob wir die Zahlen, die wir in der Vergangenheit hatten und Zuwanderung aus diesen Ländern auch in der Zukunft haben werden. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Die Länder, die probieren jetzt aktiv auch ihre Arbeitskräfte wieder zurückzubekommen. Und Portugal macht das auch mit Steuergeschenken. Und das Resultat ist gesehen, dass die Schweiz mit Portugal einen negativen Wanderungssaldo hatte zwischen 2017 und 2022.
Und das ist wirklich faszinierend. Ich muss auch sagen, als ich an der Pressekonferenz gesehen bin, habe ich sie zum ersten Mal kennengelernt. Das war etwa vor 2 Jahren gesehen. Und ich muss wirklich zugeben, da sind mir die Augen aufgegangen. Ich habe das Thema Fachkräftemangel ein bisschen abstrakt wahrgenommen. Aber wenn man sich mit dem davon befasst, dann wird es richtig interessant. Und ich sage jetzt auch, dann wird es ein bisschen Geschmauch. Weil ich versuche es mal auf den Punkt zu bringen. Was wir hier eigentlich besprechen, ist eine Statistik, die aussagt, hey, ihr werdet immer wie älter, toll. Aber es kommen zu wenig nach, wo die Kosten, die ihr verursacht, wenn ihr älter seid, gar nicht können zahlen können, wenn das System so bleibt, wie es jetzt ist. Das heisst, der Generationenvertrag, wenn man es ein bisschen akademisch nennen will, der wird ja völlig auf die Probe gestellt. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, ich sehe das persönlich auch so. Und es sind, wie wir am Anfang gesagt haben, es sind auch Herausforderungen und es sind auch Chancen. Also ich glaube, viele werden dann auch länger arbeiten, also auch aus finanziellen Gründen. Aber auch, weil man hat ja auch eine höhere Lebenserwartung, das heisst, man hat mehr Lebenszeit, die man auch sinnvoll will füllen.
Aber ich will nicht auch arbeiten, bis ich 80 bin. Also Entschuldigung, ich arbeite gerne sehr viel, glaub, aber ich habe keine Lust, bis 80 zu arbeiten. Das will ich nicht.
Viele wollen das. Also weil gerade die Generation der Babyboomer jetzt auch, sind halt auch körperlich noch fit, die allermeisten.
Wenn sie arbeiten bis 80?
Ich bin mir ziemlich sicher, ich werde immer arbeiten. Ja. Also ich,
wirklich?
Ja, weil ich, okay. Also ich mache es auch gerne, was ich mache. Und ich finde es super spannend. Und ich glaube, ich werde immer in irgendeinem Pensum irgendetwas machen. Ja.
Gut, ist immer die Frage, in welchem Pensum. Das muss man auch noch sagen. Ja,
also, absolut.
Aber,
absolut.
Hart, also, aber bei gewissen Berufen geht das nicht. Man kann nicht bis 80 auf dem Bau arbeiten. Kann ich mir jetzt kaum vorstellen.
Das ist absolut richtig. Aber eben auch gerade Bau. Also wir haben da auch schon eine tolle Studie dürfen machen über Baubrief und Fachkräftemangel, wie sich das entwickeln wird. Und auch dort gibt es Technologisierung. Also auch dort gibt es Exoskelett und eben elektronische Planung etc. Also man wird auch dort quasi immer länger arbeiten können.
Eine von den Aussagen in der Sonntagszeitung, in diesem ausführlichen Analysebeitrag, ist dann noch gesehen, das habe ich noch rührend gefunden, die Alten werden wahrscheinlich dazu übergehen, den ganz Alten mehr zu helfen.
Ja.
Also auch das soll jetzt nicht negativ oder herabsetzend gemeint sein. Wir reden jetzt von jemandem, der dann 70 ist und noch voll fit, oder? Also ich kenne jetzt auch einige in dem Alter, die sind voll fit, wo dann den 90-Jährigen helfen. Also wir werden wieder familiärer, oder was heisst das genau?
Ja, also ich glaube, wir brauchen dann auch andere Modelle zum Zusammenleben. Ich glaube, vielleicht werden wir dann eben auch alternative Familien haben, wo dann man zusammenkommt, ohne dass man blutsverwandt ist. Und gerade wenn wir dann zu wenig Junge sind, dann bleiben eigentlich nur, ich sag mal, die jungen Alten, die den Alten werden helfen. Das heisst eben gerade vielleicht auch Rentner, die aber noch fit sind, die dann eben, wie Sie gesagt haben, eben auch anderen Alten können helfen in ihrem Alltag etc.
Die entscheidende Frage ist aber auch, wie wir den Wohlstand behalten und wie wir Altersarmut verhindern. Also es ist rein mathematisch, das ist ja eigentlich das Schöne an dieser Diskussion, es gibt eigentlich wenig so graue Sphären, sagen wir es mal so. Sondern es ist ganz klar, wenn nur noch zwei kommen, wo die Pension von jemandem zahlen statt sechs, dann ist logischerweise das viel schwieriger. Wie können wir es finanzieren künftig? Müssen wir über ganz neue Modelle nachdenken? Das ist ja das Thema in diesem Zeitungsbeitrag und Sie haben dann verwiesen auf skandinavische Modelle. Wie sehen Sie den Punkt?
Das ist eben auch etwas, wo ich bei einer Konferenz eben gerade mit Demografen aus Skandinavien viel diskutieren durfte über ihre Modelle und wie das funktioniert. Und eben gerade Dänemark hat ein Modell, wo es das Rentenalter orientiert an der Lebenserwartung. Das heisst, je älter das man wird, umso länger quasi muss man auch arbeiten. Und ich finde es ein gutes Modell. Und man muss schauen, dass es fair ist, weil die Lebenserwartung wiederum ist anders, je nachdem, was für eine Ausbildung, was für einen Beruf das man ausübt. Und man muss schauen, dass es dann quasi für alle Berufsgattungen etc. fair ist. Aber das sind Lösungen, die man finden kann.
Das haben wir als Abstimmung gehabt in der Schweiz, von der Jungfreisinnigen. Da wäre es genau das gegangen. Das ist die Renteninitiative gesehen, ist abgelehnt worden.
Ja, und ich glaube, wir haben jetzt zum letzten Mal über das Thema diskutiert.
Ja, also das kommt wieder, oder? Das denke ich auch, das wird jetzt ist mal der erste Schuss gesehen. Und der zweite kommt dann auch wieder und beim dritten wird es sich konkretisieren wahrscheinlich.
Ja, und ich habe so Diskussionen, also eben auch mit älteren Arbeitnehmern, aber auch mit Unternehmen. Und Unternehmen, wo immer mehr jetzt auch auf ihre Rentner zugeht und sagt, du hast doch mal bei uns geschafft und hättest nicht Lust, mit einem reduzierten Pensum projektbegleitend Sachen zu machen. Und viele haben da aber Spass drauf, vielleicht mit weniger Verantwortung. Und ich glaube, das ist etwas, was jetzt immer mehr und mehr sich durchsetzen
wird. Gut, Sie sehen das relativ positiv. Ich finde das cool. Das beruhigt mich gerade ein bisschen. Es hat ein Podium gegeben vor der Sommerferien vom Wirteverband. Da ist es darum gegangen, werden irgend so Dienstleistungen künftig von Robotern erbracht. Also bringt künftig eigentlich der Roboter das Essen an den Tisch. Dafür gibt es noch einen, der kocht, weil beides zusammen längt nicht mehr, weil es eben einen Fachkräftemangel gibt. Können Sie uns da ein bisschen Abriss geben, welche Branchen am meisten betroffen werden Sie? Wahrscheinlich auch die Pflege nehme ich an, Gesundheitswesen ist sicher ein Riesenthema. Wie sieht das aus?
Ja, Gesundheitswesen wird quasi doppelt betroffen sein. Das heisst, wir brauchen mehr Pflegekraft, weil wir mehr alte Leute haben. Und auf der anderen Seite haben wir eben weniger Pflegekraft, weil wir zu wenig junge Leute haben. Und von dem her ist das eben so eine Branche, die quasi doppelt betroffen ist. Denn Automatisierung ist etwas, das werden wir überall sehen. Das sehen wir heute schon, also eben auch in der Pflege, eben auch mit Sensoren etc., dass das erkannt wird, wenn jemand stürzt etc. Und dadurch braucht die Person schon wieder keine Rundumbetreuung mehr, sondern man hat dann Sensoren, man hat Notfallnummern etc., wo man dann reagieren kann. Und das wird jetzt immer mehr wie das reinkommen, auf jeden Fall.
Das gibt aber auch eine kältere, anonymere Welt.
Es wird eine andere Welt und mit Aspekten, die besser sind, mit Aspekten, die schlechter sind. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Zum Beispiel in Japan hat man jetzt Pflegeroboter und viele alte Japaner begrüßen das. Weil es ist ja unangenehm, von einem Menschen gepflegt werden, der eigentlich etwas Besseres zu tun hat. Aber von einem Pflegeroboter nimmt man die Hilfe sehr gerne an. Also ich sehe da auch ganz viele Chancen. Aber ich glaube auch, ich hoffe auch, dass sich das Zusammenleben vielleicht auch ändert. Vielleicht ist das dann auch irgendwie koordiniert, dass Leute dann zusammenleben, eben, ich sage mal ältere Alte, jüngere Alte und auch Familien etc. Und so irgendeine Gemeinschaft finden.
Wir kommen langsam zum Schluss von diesem Führerbiergespräch. Interessant ist ja auch, und auf das würde ich gerne noch eingehen, das Geschäftsmodell sich verändern. Da haben Sie auch mitgemacht bei einer Studie, respektive Sie haben sie gemacht, wo Sie auftreten sind, da ist es um den TV-Konsum gegangen. Und dort haben Sie gesagt, hey, also ich habe die Rede nicht gesehen, aber ich habe gesehen, was zusammenfassend gesagt worden ist über die Rede oder die Analyse. Das Geschäftsmodell TV ist eben noch nicht vorbei, wie man vielleicht meint, sondern das bleibt.
Ja, genau. Also wir haben da auch eine Auswertung gemacht, wie denn das TV-Konsumverhalten ist von den verschiedenen Altersgruppen. Und dann haben wir das wiederum hochgerechnet, wie denn die Altersstruktur ausgesehen wird in 10, 20 Jahren. Und da haben wir dann eben gesehen, dass alte Personen mehr Fernsehen schauen und vor allem durch den Tag Fernsehen schauen. Das heisst, wenn die Babyboomer jetzt in Rente gehen, werden die mehr Zeit haben, um am Tag Fernsehen schauen. Das heisst, Daytime wird an Boden gut machen gegenüber Primetime.
Haben Sie ja gemessen, wie lange es noch Tageszeitungen gibt? Also haben die jetzt alle die Hoffnung, die Verlage?
Guter Punkt, nein, das haben wir nicht gemessen, aber das ist auch quasi ein Geschäftsbereich von uns, dass wir schauen, wie die unsere Umsätze verändern. Und ich habe da aufgrund von der Altersstruktur. Und ich habe da ein lustiges Beispiel. Und zwar in Japan wird seit über 10 Jahren werden mehr Windeln an Senioren verkauft als für Babys. Und das ist etwas, das werden wir eben auch in der Schweiz sehen, das werden wir in Europa sehen. Aber das zeigt nur auf, je nach Altersgruppe hat man in der jeweiligen Lebensphase eben auch andere Bedürfnisse und anderes Konsumverhalten. Und dadurch muss sich dann halt eben auch der Detailhändler muss sein Sortiment überarbeiten.
Eben, da kommen ganze Geschäftsmodelle völlig ins Rollen. Korrekt, also ein Spielzeughersteller muss sich auch überlegen, was er künftig macht.
Das ja, und Lego hat das super geschafft. Also Lego macht ja jetzt schon mehr Umsatz mit Erwachsenen-Lego als mit Kinder-Lego.
Was? Das habe ich auch nicht gewusst.
Ja. Und eben, und
was sind Erwachsenen-Lego? Entschuldigung, keine Ahnung.
Also eben mit Lego kann man ja heutzutage alles Mögliche bauen, vom Eiffelturm über Star Wars und so weiter. Okay. Und Blumen kann man aus Lego bauen etc. Und der Anteil an quasi Erwachsenen-Lego ist schon grösser als Kinder-Lego vom Umsatz her. Und andere haben es nicht geschafft. Toys R Us zum Beispiel ist Konkurs gegangen, weil es eben quasi zu wenig Kinder gibt. Und da muss ich halt jedes Unternehmen muss ich jetzt überlegen, was heisst das jetzt für mich? Habe ich ein Future-Proof-Sortiment? Muss ich mein Sortiment anpassen für gerade die älteren Generationen, die vielleicht andere Bedürfnisse haben?
Henry Budlig, wir sind fast am Ende von diesem Gespräch. Ist die Aussage, Zahlen liegen nie richtig?
Die Aussage, Zahlen liegen nie ist richtig, aber Zahlen sagen auch nie die Wahrheit. Das heisst, gerade wenn man über Zukunft redet, da gibt es ein sehr schönes arabisches Sprichwort. Das heisst, wer über Zukunft redet, liegt, auch wenn er recht hat.
Grossartig. Andere Frage noch. Was hat Sie im Zahlenwerk, in einer Studie, die Sie gemacht haben, am meisten überrascht, die Sie nie gedacht hätten?
Es hat mich sehr, sehr vieles überrascht. Als ich da immer tief eingestiegen bin in die Altersstruktur, in die Demografie, es hat mich sehr vieles überrascht. Und ein, zwei Beispiele, zum Beispiel der Durchschnittsauswanderer aus der Schweiz ist 34 Jahre alt. Das heisst, ich hätte gesagt, das sind Rentner, die auswandern. Das ist aber nicht so. Also es gibt natürlich viele Rentner, die auswandern, aber ein grosser Teil sind Familien mit Kindern. Und darum ist die Jahreszahl vom Durchschnittsauswanderer relativ tief. Das hat mich recht überrascht.
Gibt es bei Ihnen eine Lieblingszahl?
Nein, ich habe viele Lieblingszahlen.
Sind Sie abergläubisch?
Ein bisschen.
Jetzt habe ich alles gefragt. Ganz herzlichen Dank, sind Sie hier in die Sendung gekommen. Hat mich sehr gefreut. Ich habe es extrem spannend gefunden und ich habe das Gefühl, von Ihnen werden wir sicher auf Prime News, aber auch bei anderen Medien noch viel lesen. Danke, dass Sie so spannende Studien machen, die wirklich sehr wertvoll sind für die grossen Fragen, die sich uns stellen.
Ich habe es danken. Danke, dass ich hier referieren darf über Demografie, über mein Lieblingsthema. Und danke für das spannende Gespräch.
Das war es vom Führerbier, von dieser Sendung in einem völlig überhitzten Büro. Aber ich finde, wir haben das nicht schlecht gemacht, wir haben durchgehabt. So macht man das hier.
Und jetzt geht es um ein Bier.
Genau, genau. Das war es vom Führerbier. Ich danke euch vielmals fürs Interesse, fürs Zuhören. Wenn ihr diesen Podcast noch nicht abonniert habt, dann kann ich euch das sehr empfehlen. Dönnt ihn abonnieren auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Das ist kein Problem. Die Sendung kommt einmal in der Woche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region. Es ist ein lockeres Gespräch, wo wir jeweils führen, rund 40 Minuten. Und man kann sehr viel erfahren. Es gibt wirklich ganz viel Faszinierendes, was Leute erzählen können in dieser Sendung. Und dann lege ich noch einen drauf, wenn ihr es auch noch unterstützen wollt. Sonst, dann empfehle ich euch doch sehr, ein Abo zu lösen bei Prime News, das unabhängige Newsportal für Basel. Wir glauben an Lokaljournalismus, das ist uns sehr wichtig, für das stehen wir. Und wenn ihr ein Abo löst, dann zahlt ihr 59 Franken. Und das ist ein guter Betrag. Dann habt ihr Ruhe im Jahr, dann hat man etwas Gutes gemacht. Dann müsst ihr nicht mehr beichten. Genau. Also, jetzt höre ich auf. Ich wünsche euch weiterhin eine gute Zeit, eine gute Woche. Bis zum nächsten Führerbier. Auf Wiedersehen.
Führerbier, der Podcast auf Prime News. Hören Sie entspannte Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten aus der Region Basel. Unterhaltsam, überraschend und nie langweilig.
Präsentiert von der Birtel Biermanufaktur. Deine Craft-Bierbrauerei auf dem Dreispitz. Birtel. Sinnvoll. Anders.